Schön, euch zu sehen. So cool. Könnt ihr mal für mich winken, einmal Hallo sagen, dass ihr da seid? Euch quasi. Okay, sehr cool, sehr cool. Hey, wir starten neue Predigtreihe am Anfang des Jahres. Disciples, okay? Und wir werden heute mal so einen ganz, einen sanften Start machen. Ist das in Ordnung? Und dann einfach mal in den nächsten Wochen so ein bisschen anschauen, was es damit auf sich hat. Ich möchte gern mit einem Vers starten aus dem Alten Testament, aus dem Prediger 3, Vers 11. Und zwar geht es darum, in jedem Menschen ist die Ewigkeit ins Herz gelegt worden. Wir lesen da in Prediger 3, Vers 11. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Guck mal, so ein cooler Vers, ne? Einfach nur mega schön. So, vor allem dieser mittlere Teil, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. So, Gott ist es, der Raum, Zeit und Leben bestimmt, okay? Das möchte ich einfach nur droppen am Anfang, okay? Gott ist es, der Raum, Zeit und Leben bestimmt. Und er hat jeden Menschen diesen Wunsch, mit diesem Wunsch geschaffen, dass dieser Mensch nach dem fragt, was ewig ist. Er sagt, du und ich, wir wurden geschaffen, dass wir danach fragen, was ewig ist. Ja, so cool. Und die Frage nach Ewigkeit, nach diesem ewigen Leben, kann man natürlich auch woanders suchen als bei Gott. Okay, Menschen suchen ja überall nach diesem, hey, was bringt mir das ewige Leben? Ja, andere Religion, irgendwelche künstliche Intelligenz, Menschenzellen, die verändert werden und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, danach zu suchen, das menschliche Leben zu verlängern oder ewig zu machen. Okay, man kann woanders suchen. Aber wenn du hier bist und vielleicht glaubst du es mit mir, kann man schon sagen, dass das ewige Leben nur bei Gott zu finden ist. Okay? Deswegen, dieses Suchen nach diesem ewigen Leben, das ist in jedem Menschen, in jedem Herzen hineingelegt worden. Und diese Ewigkeit ist bei Gott allein zu finden. So, die Bibel ist voll mit dieser Hoffnung, ewiges Leben mit und bei Gott auch zu haben. Aber der Mensch kann das nicht aus sich heraus, ja. So ewiges Leben kann der Mensch nicht beanspruchen, sagen, hey Gott, ich will jetzt ewiges Leben haben und du musst es mir schenken, so. Ewiges Leben ist ein Geschenk von Gott an uns. Wir lesen in Römer 6, Vers 23, der Lohn, den die Sünde zahlt, ja, also Sünde, Verfehlung, Fehlverhalten Gott gegenüber, nicht nach dem Willen Gottes gehandelt zu haben, ist der Tod. So, schlechte Nachrichten, okay. Buh, so mies Gott, das ist hier mega doof, ja. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, da haben wir es, dass ewiges Leben empfangen werden kann durch Jesus, okay? Also Jesus ist die Antwort für diesen Wunsch, den der Mensch in sich trägt. Ja, die Sünde trennt uns, aber Jesus stellt das wieder her und jeder von uns ist eingeladen, das in das eigene Leben einzuladen und dieses ewige Leben anzunehmen. Ich bin mir sicher, dass viele von uns hier die Entscheidung getroffen haben. Okay, ich denke mal, viele von uns, die hier sitzen, haben gesagt, hey, Jesus, ich möchte dich annehmen, möchte dieses Geschenk annehmen in meinem Leben. Aber vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe noch nie dieses Geschenk des ewigen Lebens angenommen. Ja, hey, das ist kein Problem, die Einladung gilt heute auch für dich. Ja, ich möchte am Anfang so in der Einleitung nur sagen, hey, diese Einladung für dieses ewige Leben, das gilt auch heute für dich. Und ich möchte aber mal fortsetzen und ein bisschen in unser Thema einsteigen. Was passiert, wenn wir Jesus in unserem Leben einladen? Was passiert, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte dieses Geschenk annehmen? Hey, dann sind wir eingeladen oder sind wir aufgerufen, ihm nachzufolgen. Das ist so dieser Punkt, nachdem du gesagt hast, Herr Jesus, ich möchte dich haben in meinem Leben. Und was dann? Hey, er sagt dann, hey, folge mir nach. Das ist dieser Aufruf von Jesus an uns. Es gibt einen guten Grund, warum wir Nachfolger von Jesus genannt werden. Weil wir Jesus nachfolgen. Okay? Weil wir Jesus nachfolgen. Das ist der Sinn von allem auch hier, okay? Wir sagen das ziemlich häufig, ja, Nachfolge, Jesus nachfolge, hier in unserem Kontext, ja, eine Jugend, ein Gottesdienst, so. Aber was steckt wirklich dahinter? Und was bedeutet das? Hey, wer von euch hat schon mal das Wort Jüngerschaft gehört? Komm, einmal ganz kurz outen, ja, Jüngerschaft, ich weiß, viele von euch. Aber Jüngerschaft, das ist ein Wort, was du wahrscheinlich nicht von deinem Lehrer hörst, okay? So, hey, wie war die Jüngerschaft heute? Oder von deinem Chef so, hey, wie läuft's mit der Jüngerschaft? Das ist ein Wort, das hörst du eigentlich auch nur hier, okay? Also hier im christlichen Kontext, Jüngerschaft. Und als Nachfolger Jesu ist es nicht nur unser Ziel, nicht nur in die Hölle zu kommen, okay, ja, hey Jesus, ich folge nach, damit ich nicht Qualen erlebe in Ewigkeit. Nein, nein, das ist nicht dann das Ziel von dem, sondern tatsächlich wie Jesus auch zu leben auf dieser Welt. Ja, nicht nur in den Himmel zu kommen, sondern auch sagen, hey, ich will den Himmel auf die Erde bringen. Das ist so, warum wir eingeladen sind oder aufgerufen sind, auch Jesus nachzufolgen. Dass wir den Himmel auf die Erde bringen. Nicht nur, dass wir einfach nur sagen, Gott, okay, danke, dass ich einfach jetzt nur irgendwie in den Himmel komme. Das ist echt zu kurz gedacht. Sondern er lädt dich ein, zu sagen, hey, bring doch den Himmel auf die Erde, indem du mir nachfolgst. So, und vielleicht bist du hier, du hast es mal diese Entscheidung getroffen. Und für mich ist es immer so ein Schmerz, wenn ich Menschen sehe, die sich entschieden haben für Jesus, ja, sagen, hey, ich habe mal ein Gebet gesprochen in meinem Leben, aber hey Jesus, ich folge dir nach, aber dann eigentlich Jesus nicht nachfolgen und ihn gar nicht kennen. Das schmerzt richtig bei mir, ja. Es schmerzt auch genauso, wenn Menschen Jesus noch gar nicht eingeladen haben. Aber mich schmerzt es auch, wenn Menschen da sind und die haben Jesus eingeladen an irgendeinem Punkt im Leben, aber dann eigentlich spielt Jesus keine Rolle mehr. So, hey, wir haben echt einen Gott, der uns so sehr liebt, ja, der uns Frieden gibt, wenn es stürmt, der uns Kraft gibt, wenn Goliaths vor uns sind, so, ja, der uns Hoffnung gibt für diese Welt, der uns ein Ziel, eine Berufung schenkt, die größer ist als wir alle zusammen, okay? Das schenkt Gott und so einen Gott haben wir. Und es ist so, als hätte man, ich weiß nicht, so ein iPhone 13 Pro Max, ist das aktuellste, keine Ahnung, ja, das neueste Ding. Und du denkst so, hey, mit dem neuesten iPhone kann ich nur telefonieren. Es ist viel zu wenig, ja. Das Ding kann viel mehr. Und so ist es auch dann das Leben mit Jesus. Ja, denkst du, ja, Jesus, einmal angenommen im Leben. Okay, ich habe das Ding, ich habe das ewige Leben. Aber ey, diese Nachfolge kann so viel mehr. Ja, da steckt so viel Potenzial in der Nachfolge zu Jesus hin. Und du kannst wirklich erleben, wie du Jesus auf dieser Welt spürbar nah erlebst. Deshalb brauchen wir Jüngerschaft. Denn Jüngerschaft ist der Prozess, in das Bild Jesu geformt zu werden. Das ist die Definition von Jüngerschaft. Hey, dass du geformt wirst in das Bild von Jesus. Hey, so wie Jesus gedacht hat, so wie Jesus gelebt hat, das, was Jesus getan hat. Hey, das ist das Ziel, dass du hier lebst, dass du hier auf der Welt bist und für Jesus lebst. Dass du in sein Bild geformt wirst. Okay? Mega cooles, aufregendes, spannendes Ziel oder so ein Prozess für dein Leben. Und in den nächsten Wochen werden wir uns beschäftigen, wie das gelingen kann, dass wir Jesus ähnlicher werden. In seinem Denken, in seinem Tun, in seinem Handeln, in seiner Liebe, in all dem, was er verkörpert hat. Aber ich möchte heute am Anfang zwei Wahrheiten teilen. Ja? Die erste ist sehr herausfordernd und die zweite ist beruhigend. Hab mal beruhigend gesagt, ja. Als erste herausfordernd, zweite ist beruhigend. Und ich hoffe, dass wir diese beiden Sachen heute zusammenbekommen und wir den roten Faden erleben. Das erste, was ich euch mitgeben möchte, ist von den zwei Punkten, ist: Jüngerschaft ist nichts, was wir halbherzig tun. Ja, Herr, Jüngerschaft ist nichts, was wir halbherzig tun. Wir wissen das, weil Jesus selbst diesen Maßstab für uns gegeben hat. Matthäus 16, 24 bis 25, da steht, dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, okay, crazy, und sein Kreuz auf sich nehmen, okay, whatever, und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren, doch wer sein Leben für mich aufgibt, wie das wahre Leben finden. Und ich fand eine Übersetzung, die andere Übersetzung nochmal spannend, von Hoffnung für alle, da steht es nochmal, finde ich nochmal vielleicht auch verständlicher. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, ja, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Ja, sich selbst nicht mehr in den Mittelpunkt stellen. Das ist die Kunst in der Nachfolge, ja. So, man kann jemandem nicht halbherzig folgen. Entweder man folgt jemandem oder man folgt nicht, ja. Und wenn jemand aus der Ferne folgst, dann nennt man das Stalking. Und das ist ein bisschen verpönt, okay? Also du kannst jemanden nicht nur halbherzig nachfolgen. Entweder folgst du diesen Person oder du folgst ihr nicht. Deswegen ist meine herausfordernde Anfrage an euch heute, an uns alle. Hey, folgst du Jesus nur halbherzig nach oder auch komplett und ganz mit deinem Leben? So wahre Nachfolge findet statt, wenn wir Jesus bedingungslos nachfolgen. Und deswegen haben wir unsere Visionspunkte. Hey, believe, belong, believe, become. Das ist wie so, hey, es ist eine Reise. Ja, du kommst hier vielleicht an oder in deinem Leben kommst du an. Du lernst Menschen kennen, die Gott irgendwie kennen. Denkst, okay, ich fühle mich hier wohl. Du lernst Jesus kennen. Hey, und du veränderst dich. Ja, dein Herz wird verändert. Dein Denken wird verändert. Dein Charakter wird verändert. Weil Jesus in deinem Leben ist und du wirst immer mehr zu der Person, die Jesus für dich gedacht hat. Okay? Wir alle starten irgendwo, aber wir dürfen immer mehr zu dem werden, den Jesus in uns sieht. Und das ist ein Prozess, Freunde, okay? Das ist ein Prozess. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sein Leben Jesus gegeben hat und schwupps, er wusste ganz genau, was er tun musste. Er wusste ganz genau, wie er Jesus nahe kommen kann. Er wusste ganz genau, was zu machen ist, wie er denken muss, ja? Und sein ganzes Leben war auch immer super. Hey, ich kenne so eine Person nicht, ja? Es ist immer ein Prozess von diesem Startpunkt. Jesus, komm in mein Leben und okay, jetzt gehe ich mit dir einen Weg. Ich gehe mit dir einen Prozess. Und das ist, wozu Gott uns einlädt. Keiner von uns fängt dort an, so bei diesem perfekten Bild, okay? Jeder fängt irgendwo an und Jesus lädt uns da ein, dass wir ihm folgen. So per Definition ist ein Jünger jemand, der der Lehre und Schulung eines anderen folgt, ja? Das ist so, was ich mal rausgesucht habe. Also ein Jünger ist jemand, der der Lehre und Schulung eines anderen folgt. Es gibt früher, gerade auch zu der Zeit, als Jesus auf der Welt war, in dieser Zeit mit dem Volk Israel, mit den Juden, da gab es diese Beziehung zwischen dem Meister und dem Schüler. Ja, das nennt man auch diesen Rabbi, diesen großen Lehrer und die Schüler. Und diese Meister- und Schülerbeziehung, die war sehr bekannt. Also auch am Volk Israel, aber auch in anderen Kulturen war dieses bekannt, diese Beziehung. Und zum Beispiel in der griechischen Welt zogen Philosophen oder religiöse Anführer oder auch andere mystische Kulte, zogen Jünger an. Ja, sagen, hey, wir möchten euch was beibringen. Und so entstand so eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Und Jesus, das lesen wir in den Evangelien, da schafft Jesus seine eigene Gruppe von Jüngern. Ja, wir lesen von diesen 12 Jüngern, okay? 12 Jünger, habt ihr schon mal gehört. Und Jesus, er kreiert diese eigene Gruppe von Nachfolgern. Und er beruft aber auch Jünger, auch Menschen, die eigentlich gar nicht für diese Aufgabe geeignet sind, okay? Zum Beispiel Matthäus, ja, der war ein Steuereintreiber. Ja, so ein Beruf, das war im Land total verpönt, okay? Aber Jesus beruft Menschen, die eigentlich, von denen man es gar nicht gedacht hätte, dass die als Schüler werden von einem großen Meister. Oftmals waren es die Schlauen, die Schüler, die irgendwie einen Wohlstand hatten und wo sie wirklich auch Zugang hatten zu Rabbis oder zu Meistern. Aber Jesus beruft Menschen, ganz einfach Menschen, auch Menschen, die von denen man es nicht gedacht hätte. Hey, vielleicht ist es auch eine Ermutigung für dich heute. Sagen, hey, wer bin ich schon, dass ich Jesus nachfolgen darf? Wer bin ich schon, dass Gott mich beruft? Hey, du bist genau die Person, die Jesus braucht. Ja? Du bist genau die Person, die Jesus braucht und die Jesus haben möchte. So, und dann im Laufe der Entwicklung ist diese Jesus-Bewegung, ja, diese, Jesus und seine Jünger, und ist so ein Synonym geworden. Ja? Also Jünger wurden dann bezeichnet, alle, die an Jesus glaubten und den Namen Jesus bekannt haben. Also es hat angefangen mit den 12 Jüngern, aber dieses Wort Jünger wurde dann bekannt für alle Christen, die geglaubt haben. Und so ist es dann auch entstanden, dass wir heute in unserem Kontext hier auch immer sagen, Jüngerschaft, Jünger sein, ja, obwohl das Wort eigentlich recht alt ist und gar nicht mehr so in der heutigen Sprache bekannt ist. Und ich liebe es wirklich, dass wir lesen von diesen 12 Jüngern und dass die Bibel beschreibt, einmal diese schlechten Seiten von den Jüngern und einmal auch die guten Seiten. Ja, das liebe ich an der Bibel, Freunde, dass die Bibel nichts verschönt. Ja, wir lesen die Bibel und wir merken, hey, die Bibel, die verschönt nichts. Ja, die Bibel ist voll von unperfekten Menschen. Schon mal aufgefallen? So, ja, da sind keine perfekten Menschen beschrieben. Ja, außer jetzt Jesus selbst. Aber alle anderen sind so unperfekt. Und die Bibel beschreibt diese Menschen oftmals auch mit ihren negativen Seiten. Ja? Auch bei den Jüngern lesen wir so viele negative Seiten. Hey, sie waren zwar mutig und haben auch wirklich geglaubt, aber sie waren auch oft Zweifler und haben auch oft versagt. Wir lesen beides. Und ich finde, damit wird deutlich, dass Jüngerschaft, dass diese Nachfolge mit Jesus oder zu Jesus hin, immer ein Prozess ist. So, Jüngerschaft bedeutet mehr als das Wissen, was der Lehrer als das zu wissen, was der Lehrer weiß. Jüngerschaft bedeutet, so zu werden wie der Lehrer. Also es geht hier nicht nur um Wissen. Hey, Jesus, bring mir irgendwie Wissen bei. So, ich will irgendwie nur was wissen von dir. Jüngerschaft bedeutet, so zu werden wie der Lehrer. Hey, aktuell ist es so, dass mein kleiner Sohn, habt ihr vielleicht gesehen, so Tommy, ja, macht extrem viel nach, okay? Es hat angefangen mit schon länger, wir haben beim Beten haben wir gedacht, hey, Tommy, haben wir uns gezeigt, Hände falten, okay, kennen wir so. Und er macht's halt nach, okay, er weiß es auch nicht besser. Und dann manchmal, es gab schon Momente, dann spiele ich zu Hause Gitarre und dann hebt er seine Hände und läuft so durchs Zimmer, okay, bei den ruhigen Songs. Und bei den schnellen Songs, der hüpft er halt so, oder auch, wenn ich kann Geräusche nachmachen, so, oh. Und dann mache ich das ein paar Mal und dann macht er auch so, oh. Oder wow, und dann macht er auch wow. Ja, so wo er einfach nachmacht, so. Und ich das Ding ist ja, ich zwinge ihn ja gar nicht. So, hey, Tommy, jetzt bete mal, ja. Tommy, jetzt falte deine Hände, ansonsten bist du nicht mehr mein Sohn. So, mache ich das? Nein. Ja, manchmal, nein, mache ich nicht. Ich zwinge ihn ja nicht, aber in ihm ist so ein Hunger danach, irgendwie, hey, ich will so werden wie der Papa oder wie die Mama. Ja, das ist so in ihm hineingelegt, weil er bei uns der Gemeinschaft ist. Ja, und er merkt so, hey, ich bin hier bei Papa, Mama und irgendwie ist in diesem kleinen Jungen ist schon so ein Hunger danach, hey, ich will so werden, ich will das nachmachen. Das ist ziemlich cool. Ja, und ich komme mal drauf zurück, wie es bei uns aussehen kann. Ich habe nicht dazu gezwungen, aber es ist in ihm drin und Gott will dich auch nicht dazu zwingen, ihm zu folgen. Ja, so ist es. Gott zwingt dich nicht, dass du ihm nachfolgst. Es ist immer deine freie Entscheidung. Ja, Jesus sagt ja, hey, wer mir nachfolgen will, darf sich nicht mal selbst im Mittelpunkt stellen. Also es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung zu sagen, hey Jesus, ich folge dir nach. Aber es hat natürlich auch dann diese Konsequenz zu sagen, hey, okay, ich stelle mich nicht mehr in den Mittelpunkt. Und diese Nachfolge, das erfordert, ja, es erfordert, jetzt kommt dieses Wort, ein Stück weit auch Disziplin, okay? Disziplin. Jesus zu folgen, Nein zu sagen zu unseren eigenen Wegen, zu unseren eigenen Plänen und diesem Weg zu folgen, den er uns irgendwie vorgegangen ist. Jüngerschaft erfordert Disziplin. Und tatsächlich kommt dieser Begriff Jünger auch von dem Wort Disziplin. Ja, das lateinische Wort für Jünger ist Discipulus. Ja, und das bedeutet Schüler. Und davon ist die Ableitung Disciplina für Disziplin. Und im Englischen haben wir auch dieses Wort Disciple, ja. Wir im Deutschen haben Jünger rausgemacht. Aber im Englischen kennen wir auch das Wort Disciple. Und es kommt von diesem auch Ableitung und es hängt zusammen mit dem Wort Disziplin. Und Disziplin ist ja für uns erstmal, wenn wir es hören, so denkst du, ach du liebe Zeit, ich schalte ab. Stefan, Disziplin, was für ein ekliges Wort. Okay, ich kenne keinen Menschen, der sagt, ich habe richtig Bock auf Disziplin, ich bin ein disziplinierter Mensch. Es gibt ganz, ganz wenige, die es wirklich so behaupten. Aber ich kenne echt wenige Menschen, die das sagen und sagen, hey, Disziplin, yes, come on. Aber ich habe im Duden gab es, ich finde eine Bezeichnung, da komme ich zurück zu dieser Gemeinschaftsaspekt, habe ich gefunden, da steht, Disziplin ist ein sich einfügen in die Ordnung einer Gruppe, einer Gemeinschaft. Ja, streich mal alle Definitionen, die du hast über Disziplin und alle negativen Erfahrungen und lass mal auf dich wirken. Sich einfügen in die Ordnung einer Gruppe, einer Gemeinschaft. Und ich dachte, hey, das ist so cool, das ist so eine gute Definition, weil es geht darum, dass wir uns in die Gemeinschaft mit Jesus einordnen, ja auch unterordnen, denn er ist unser Lehrer, ja, das ist diese Lehrerbeziehung. Er ist der Rabbi, er ist der Lehrer, er ist der Meister und wir sind die Jünger, wir sind die Schüler, wir sind die Lernenden. Und in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung, da sagst du, hey, ich ordne mich ein in diese Gemeinschaft und ich ordne mich auch unter, weil das ist ja der Lehrer Jesus. Und auf einmal hat dieses Wort Disziplin eine ganz andere Power, finde ich. Und kommt nicht von dieser Strenge, ja, du musst und du musst deine eigene Kraft haben, deinen eigenen Willen. Nein, nein, das verbindet man ja oft mit Disziplin. Ja, ich muss meinen eigenen Willen haben. Und in manchen Sachen ist es ja auch so, dass man Disziplin haben sollte, wenn man irgendwie was vorhat, wenn man etwas erreichen möchte und aus eigener Kraft das irgendwie versucht auch zu schaffen. Aber jetzt bezogen auf Jüngerschaft finde ich das sehr, sehr angenehm zu wissen, hey, ich ordne mich dieser Gemeinschaft ein und sage, hey Jesus, du bist mein Lehrer. Seid ihr noch mit mir? Ja, ich finde das richtig gut. Ja, weil ich dachte immer, Jüngerschaft kann so einen Druck ausüben, aber Jesus, boah, Jüngerschaft, ey, Nachfolge und dann und so weiter. Aber ich finde, dieses Einordnen in die Gemeinschaft, in die Beziehung, die du hast mit Jesus und sich dann unterordnen und sagen, hey Jesus, ja, bring mir was bei. Wenn wir über Disziplin sprechen und über Gott sprechen, den Zusammenhang, dann ist das nicht Bestrafung, ja, dann ist nicht Bestrafung gemeint. Jesus hat die Strafe für unsere Sünden bereits auf sich genommen, als er am Kreuz hing. Das heißt, es geht Gott nicht um Bestrafung bei Disziplin, sondern um ein Einordnen in die Gemeinschaft mit ihm, um zu lernen. Es ist so, als würde Gott dich ins Fitnessstudio stecken, ja, und er würde dich trainieren und dich für all diese unglaublichen Dinge stärken, die er für dich geplant hat. Und das Gute ist, du musst nicht allein herausfinden, wie du die Geräte bedienen sollst, okay? So, Gott schickt dich in so ein Fitnessstudio, so geistliches Fitnessstudio, aber er zeigt dir auch, wie du diese Geräte bedienen sollst. Weil, ey, wenn ich ins Fitnessstudio gehen würde, dann wüsste ich, ich hätte keine Ahnung, welche Dinge wie nutzen sollte. Es müsste mir jemand zeigen, Herr Philipp müsste mit mir kommen. So, irgendjemand müsste mir zeigen, hey Stefan, du musst da so liegen, du musst deinen Rücken so haben und so weiter. Und das ist wichtig und so möchte Gott auch dich quasi in so ein Fitnessstudio bringen. Ja, Jüngerschaft ist ja auch ein Lernen und sagen, hey komm, ich bringe dich da hinein, aber ich zeig dir auch, wie du das anpacken darfst. Und ich bin bei dir, ich bin mit dir und ich gehe mit dir diesen Prozess und ich will diesen geistlichen Muskel, ja, es ist ein geistlicher Muskel, möchte ich stärken. Und es ist zum Beispiel auch dann solche Übungen wie Gebet, wie Lesen und das Studieren des Wortes Gottes, Anbetung, Stille, Dankbarkeit, Fasten, Dienen, Geben, Ausruhen. Das sind diese Übungen, die wichtig sind für diesen Prozess. Und ich finde aber, wenn man das jetzt hört, kann man denken, boah, okay, ich muss wieder tun. Aber wenn man so ein bisschen wieder das zurechtrückt und sagt, hey, okay, es ist kein Tun aus einem Druck heraus, es ist ein Tun aus dieser Gemeinschaft heraus. Deswegen Übungen gehören natürlich dazu. Oder diese Gewohnheiten. Damit du diesen geistlichen Muskel auch trainierst. Und du denkst so, hey, Stefan, das hört sich alles toll an, aber wo soll ich überhaupt anfangen? Und da werden wir nächste Woche ein bisschen drauf eingehen. Mein zweiter Punkt, mein letzter Punkt ist, in der Jüngerschaft, ja, in der Jüngerschaft geht es nicht um Regeln. Okay? In der Jüngerschaft ist etwas, was wir nicht halbherzig tun, aber in der Jüngerschaft geht es auch nicht um Regeln. Es geht nicht um Regeln oder um Religion. Wir haben gerade eben zwar über Übungen gesprochen, über Gewohnheiten, wie zum Beispiel Bibel lesen und so weiter. Ja, und es ist auch wichtig, dass es Teil davon ist, damit du wachsen kannst. Aber in der Jüngerschaft geht es nicht um deine Leistung. Es geht einfach nicht um deine Leistung. Es geht nicht um Regeln und Religion. Es geht um eine Beziehung, die du hast. So als Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern auf dieser Erde war, lehrte er sie alles, was er konnte. Und er bereitete sie vor. Und ja, das Wichtigste für Jesus war, dass er sie liebte und ihnen Zeit verbrachte. Jesus hat es so geliebt, mit seinen Jüngern einfach Zeit zu verbringen und in dieser Zeit, in diesem Leben, Dinge beizubringen. Und wenn wir über Jesus nachdenken und denken so, oh, Jesus und Beziehung und Bibel lesen, Gebet, dann denken wir sofort, ach, das ist so viel, das ist so ätzend und so, ich muss wieder was tun. Und ich will sagen, hey, das ist ein ganz, ganz falscher Ansatz für dein Leben. Ganz, ganz falscher Ansatz für deine Jüngerschaft. Jesus will einfach erstmal dich lieben, er will einfach Zeit mit dir verbringen und er will dir auf diesem Weg, diesem Prozess einfach helfen, dass du ihn besser kennenlernst. Diese Grundlage ist wichtig zu verstehen, dass er uns erstmal einfach lieben möchte und einfach mit uns Zeit verbringen möchte. Es geht nicht um deine Leistung, es geht um diese Beziehung. Und es kann gut sein, dass wir oder dass einige von uns auch auf diesem Weg Dinge verdreht haben. Auf diesem Weg der Jüngerschaft, auf diesem Weg der Nachfolge. Ich weiß nicht, wie lange du schon Christ bist und gläubig bist, aber auf diesem Weg, Jesus zu folgen, nachzufolgen, können wir etwas verdreht haben. Und das kann sein, dass du dich um das Tun gedreht hast und nicht um die Beziehung. Ich möchte dich fragen, und du kannst mal ganz kurz auch gleich zu deinem Nachbar drehen, wenn du möchtest, und dass sie einmal kurz diese Frage besprecht. Was würdest du mir erzählen, wenn ich fragen würde, wie deine Beziehung zu Jesus ist? Sprich mal ganz, ganz kurz mit deinen Nachbarn. Ja, diese Frage, hey, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Und dann soll der Nachbar einfach mal antworten, ja, meine Beziehung zu Jesus ist ... Hey, mach das bitte ganz kurz. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen Überwindung, aber seid mal ruhig ehrlich und sagt, hey, meine Beziehung zu Jesus ist gerade so und so und so. Nehmt euch mal kurz eine Minute Zeit. Das finde ich nice. Ich fände es so cool, von euch zu hören. Also ehrlich, ich würde gerne echt jeden fragen, weil ich bin so gespannt, mal zu hören, wie die Beziehung ist. Ja. Und vielleicht bist du hier und sagst so, hey, du hast auch bisher, hey, meine Beziehung zu Jesus ist gut, weil ich tue das und das und das, ja, und das und denkst, du listest so eine To-Do-Liste auf, was du täglich machst. Und dann gibt es vielleicht Personen, die sagen, hey, meine Beziehung zu Jesus ist so nice. Ich merke, wie er mich leidet. Ich merke, dass er mir jeden Tag begegnet, dass ich in eine Gegenwart kommen darf. Ich merke, wie ich Kraft bekomme. Ja. Und man kann so verschiedene Pole haben von Antworten. Und vielleicht sagst du, okay, ich bin eher diese Seite, wo ich sage, hey, wenn ich erzähle, wie meine Beziehung ist, dann erzähle ich immer so, ich mach das. Und ich frage mich so, hey, ist das wirklich Kern der Beziehung? Ist das wirklich eine schöne Antwort für uns oder für dich zu sagen, hey, ich lese Bibel, ich bete ein bisschen. So, ist das wirklich das, was es ist, was Jüngerschaft sein soll, dass wir Dinge tun? So, und ich finde, das Warum ist so entscheidend. Warum tust du die Dinge? Weil du kannst diese Gruppe haben oder die Seite haben, wo die Leute sagen, ja, ich tue das und das und das ist ja eigentlich cool. Also diese Übung, Bibellesen ist ja eigentlich richtig gut. Und Gebet ist ja auch richtig gut. Und da hast du auch diese andere Seite, sagt, ja, ich lese auch die Bibel, aber ich merke, wie Jesus mir begegnet und so weiter. Und das auch, das drin. Aber das Warum ist so unterschiedlich. Ja, hier ist die Gruppe, die macht das, weil es so gesagt wurde, ja, weil es nicht so gehört, weil ich so aufgewachsen bin, weil dein Druck da ist, weil mein Gewissen sonst irgendwie negativ ist und so weiter. Und das Warum ist entscheidend. Und ich denke mal, wenn das Warum nicht klar ist, hey, dann können zwei Dinge passieren. Das erste ist, wir versuchen wirklich so sehr gut zu sein und danach scheitern wir. Das heißt, du kannst dich hier wiederfinden und sagen, ich habe das alles gemacht und ich habe mich angestrengt, ich habe einen Leseplan angefangen und du kannst irgendwann ein bisschen merken, hey, ich scheitere, weil ich komme nicht weiter. Es ist alles nur Kopf, es ist alles nur, Gott begegnet mir nicht. Gott, wo bist du eigentlich? Und so weiter. Ne? Ich glaube, alle haben sich mal irgendwo da befunden, so ein bisschen oder auch vielleicht gerade jetzt. So, Gott, es ist alles nur irgendwie Regeln, es ist alles nur, ja. Und das ist so eine Sache, die passieren kann, ist, dass wir einfach so hart wie möglich probieren, aber wir scheitern am Ende. Oder das Zweite ist, wir brennen aus, ja. Du bist müde geworden, du bist abgestumpft, du hast eine Egalhaltung eingenommen, du hast gesagt, hey, alles keinen Sinn, so, Gott, ich brauche dich nicht im Leben, so, ich brauche das Ganze nicht, es ist cool, wenn ich einfach nur zum Gottesdienst komme und so weiter. Du kannst ausbrennen, du kannst müde werden, du kannst keine Energie mehr haben und auch keine Leidenschaft. Ja, Leidenschaft für Jesus ist überhaupt nicht mehr vorhanden, weil einfach diese Regeln haben mich so müde gemacht. Und ich frage mich, hey, das ist nicht Gottes Intention für Jüngerschaft. Es ist nicht die Intention, die er haben möchte in der Gemeinschaft mit dir, dass du müde wirst. Okay? Es ist niemals seine Intention. Im Gegenteil, was er möchte, ist, dass du diese Einladung annimmst, zu sagen, Herr Jesus, ich möchte zu dir kommen. Jesus spricht diese Einladung aus, komm zu mir in Matthäus. Matthäus 11, danke. Denn dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Oh, was für beruhigende Worte, okay? Oder eine andere Besetzung, da fand ich es auch nochmal richtig schön. Ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Ja? Und du kannst gerne mal einsetzen, was es bei dir war, okay? Es waren vielleicht keine Gesetzeslehrer in dem Sinne, weil damals waren es halt die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Aber was hat dich so geplagt, dass du in diese Haltung reingekommen bist, in diese müde Haltung? Und dann sagt er, kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht. Ja, ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. So was ich anordne, ist gut für euch und was ich euch zu tragen gebe, ist kein Last. Das ist, also oftmals, ich sehe die Praxis bei mir, bei Menschen in meinem Umfeld, sehe ich die Praxis, ich muss Dinge tun, ich muss Dinge leisten. Und dann lese ich diese Verse und denke, da passt was nicht zusammen. Okay? Da passt was nicht zusammen. Weil der Jesus, der hier spricht, ist anders als das, was wir immer leben. Der Jesus, der das sagt, den will ich erleben in meinem Leben. Der sagt, hey, komm zu mir. Ich will nicht, dass du Regeln irgendwie einfach abarbeitest. Ich will, dass du dich einordnest in die Gemeinschaft mit mir. Ich will, dass du einfach von mir lernst, dass du einfach mal Zeit mit mir verbringst und nicht irgendwie eine Agenda durchballerst. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Lernt bei mir. Es ist ein dauerhafter Zustand. Ständig bei Jesus lernen. Hey, ich liebe es, beim Lehrer oder beim Dozenten zu sitzen, der seinen Job einfach richtig gut macht. Dass ich sagen kann, hey, hey, ich will mehr von dir lernen, ja. Es gibt in meiner Ausbildung, Studium, da habe ich Dozenten gehabt, die echt einfach krasse Lehrbegabung hatten. Und ich dachte mir, hey, erzähl mir mehr, ich will 12 Stunden unter deiner Leitung sitzen, so, ja. Und ich liebe solche Lehrer, Dozenten. Ich weiß nicht, ob du auch solche Lehrer hast. Mathelehrer, Mathelehrerin, so. Mega, freuen wir uns alle. 6 Stunden, volles Programm, ja. Halleluja, preis den Herrn. Und ich würde sagen, hey, Jesus macht seinen Job perfekt, okay? Er ist ein Lehrer, bei dem wir gerne zu Füßen sitzen dürfen. Ich mag es auch wie die The Message-Übersetzung. Ja? Es gibt eine The Message-Übersetzung aus dem Englischen. Und die schreibt hier an dieser Stelle, das müsste jetzt Vers 29 sein ungefähr, walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. Ja? Learn the unforced rhythm of grace. Die ungezwungenen Rhythmen der Gnade. Klingt im Deutschen einfach krepelig, okay? Aber es, diese ungezwungenen Rhythmen der Gnade. Also ich finde es so nice, dass wir bei Jesus diese Gnade erleben, die aber immer wieder da ist, die dich immer tagtäglich ungezwungen auffangen möchte in deiner Beziehung zu Jesus. Ich liebe das, dass wir in diese Rhythmen der Gnade eintauchen können mit Jesus. So gut, ja. Gnade für deinen Weg mit Jesus. Und ich möchte zum Ende kommen und ich möchte auch ein bisschen einfach erzählen, ey, weil das Ding ist halt, ich kann das ganze Thema sehr gut nachempfinden, denn auch als Jugendlicher ging es mir viel zu lange so, dass ich einfach nur Dinge gemacht habe, einfach weil es so gemacht wird, okay? So, ich hatte Kopfwissen über Gott, aber ich hatte kein Herzwissen über Gott. Ja, ganz viel Kopf, aber wenig Herz. Äußerlich sah wirklich alles gut aus, aber ich bin in meinem christlichen Elternhaus aufgewachsen und da war vieles, war richtig gut, wirklich. Unglaublich viele Gottesdienste besucht, ja. Ich kannte die richtigen Antworten, aber innerlich war es dann auch an einem Punkt so, da war ich nicht bei Jesus, da war ich nicht nah bei Jesus und ich war leer. Es war diese Leere, die ich nicht füllen konnte mit irgendwelchen Dinge, die ich gut tue, ja. Also ich konnte nicht leisten, um diese Leere zu füllen. Und ich erinnere mich daran, wie ich als Jugendlicher sah, wie auch andere Menschen dann, die irgendwie in Anbetung standen, auf einmal Gott erlebten. Und ich sah Menschen, die irgendwie Gott ehrlich erlebten, authentisch erlebten. Und ich dachte, hey, was ist da los? Wieso erlebe ich das nicht? Wie kann das sein, dass solche Menschen Gott erleben? Und wie kann es sein, dass die Gott irgendwie so krass erleben? Und ich bin hier, ja, habe ein Elternhaus erlebt, christlich aufgewachsen, habe alles besucht, was man besuchen kann. Und ich fühle Leere, okay? Und ich dachte mir so, hey, es kann nicht sein. Und ich war unzufrieden mit meiner Beziehung zu Jesus. Und ich wollte Gott nicht nur theoretisch kennen. Und so habe ich an einem Punkt gesagt, so Gott, ich gehe all in. Gott, ich gebe mich dir hin. Ja, das war ein Punkt, aber dieser Punkt, der kam immer wieder. Also im Leben von, als Gläubiger, wenn du hier bist, ja, und du glaubst an Jesus, dann gibt es diese Punkte immer wieder, wo wir sagen, Gott, ich gehe all in. Aktuell drehe ich mich um mich selbst. Du bist nicht Mittelpunkt. Deswegen, Gott, ich will eine Beziehung haben, die sich echt anfühlt. Und dann sagst du, hey Gott, ich komm. Gott, auch heute Abend, Gott, ich merke, wie die Beziehung nicht echt ist. Ich merke eine Leere in mir. Ich merke, dass alles so anstrengend ist. Ich will nicht, ich will in diese Rhythmen der Gnade eintauchen. Ich will sagen, Gott, hier ist mein Leben. Ich gebe alles hin. Und das habe ich gemerkt, dass es auch in meinem Leben gab es immer wieder so Momente, wo ich sage, Gott, ich will nicht nur so tun, als wäre ich dir nah. Ich will eine echte Beziehung zu dir haben. Hier ist mein Leben. Und auch heute und immer noch lehrt mich Gott und Jesus, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Ja, es ist immer noch ein Lernen bei Jesus, zu sagen, hey, Herr Stefan, du bist da wieder zu viel mit Kopf unterwegs. Ja? Lass mich doch einfach mal ran. Nimm dir mal Zeit, hör mal einfach mal hin. Red nicht so viel. Ja? Komm nicht mit der Agenda, sondern nimm dir mal eine Viertelstunde Zeit am Tag und einfach mal still sein. Einfach mal lesen, ohne irgendwie was zu erwarten. Ja, oftmals lesen wir Bibel und wir erwarten, dass der Engel kommt und zu uns spricht. Einfach mal sein, bei Gott sein und einfach mal ihn genießen. Und ich will dir sagen, hey, die Erfahrung, Gott zu kennen, ist so viel besser als einfach nur der äußere Schein, Gott zu kennen. Die Erfahrung, das Erleben mit Gott ist so viel besser als das Äußere, einfach nur zu tun und zu denken, okay, Gott, ich mach doch das und deswegen, ich kenne dich doch irgendwie. Die Band kann schon mal gerne nach vorne kommen. So, was ist Nachfolge? Nachfolge ist nicht etwas, was wir halbherzig tun. Es geht nicht um Regeln, es geht nicht um Religion. Davon gibt es in der Welt einfach schon genug. Und das ist nicht, was wir brauchen in unserem Leben, okay? Das ist nicht, was wir brauchen. Das ist nicht, was du brauchst. Du brauchst keine Regeln, keine Religion in deinem Leben. Du brauchst allein die Gnade Gottes, ja, dass du empfängst und dass du bei Jesus bist, die Beziehung zu Jesus hast. So, Jüngerschaft ist der Prozess, in das Bild Jesu geformt zu werden. Und wir müssen von ganzem Herzen dazu bereit sein, denn es erfordert Hingabe, es erfordert deine Hingabe, zu sagen, ja, Jesus. Und natürlich, und es erfordert auch Übung, ja, was ich vorhin gesagt habe, das Bibellesen, dass du das mal aufschlägst. Aber die Grundlage ist anders. Du sagst, hey Gott, aus der Gemeinschaft heraus mit dir, will ich einfach jetzt mal dein Wort lesen. Ich möchte die Bibel lesen. Und Gott wird dir anders begegnen. Es geht darum, Jesus ganz zu folgen. Und das Schöne ist, dass wir nicht dazu aufgerufen sind, das alleine zu tun. Wir haben einander, okay? Wir können uns anspornen. Du kannst in deiner Crew dich anspornen mit anderen. Du kannst dich mit deinem Freund, deiner Freundin anspornen und sagen, hey, komm, lass uns gemeinsam mal wieder drüber sprechen. Lass uns gemeinsam füreinander beten. Und vor allem, Jesus will dir auch zeigen. Jesus will dir auch helfen. Er will dir sagen, hey, komm, sei mit mir, geh mit mir, lern von mir, folge mir. Ich werde dir zeigen, wie du das tun kannst. Und es geht nicht darum, dass du perfekt bist, sondern dass du dem nachfolgst, der perfekt ist. Okay, es geht niemals darum, dass du perfekt bist. Es geht immer nur darum, dass du dem nachfolgst, der perfekt ist. Und das ist Jesus. Amen.